Einmal reich, immer reich, einmal arm, immer arm.
Die Schere geht auseinander.
Gute Bildung, gutes Einkommen, hervorragende Wohnung.
Wenn Leute wirklich Hunger leiden, viele Dinge nicht machen können.
Dass jemand keine Wohnung findet und aufgrund dessen auch keine Arbeit findet.
Dass eben Armut auch vererbt wird, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Habe ich überhaupt eine Chance zum Aufstieg?
Man hat so eine Arbeitslosenkarriere vor sich.
Der Sozialstaat hat eine ganze Menge geleistet.
Was für eine entwürdigende Bürokratie dahinter steckt.
Das muss nicht immer alles wahnsinnig viel Geld kosten.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Ich habe Berge von Fragen, denn es gibt so viele Dinge, die ich gern verstehen würde oder die mir helfen, die Dinge anders zu sehen, auch um einen neuen Blick auf die Welt zu bekommen. Ich finde, es ist ein riesengroßes Glück, dass es so viele Wissenschaftler gibt und es ist ein riesengroßes Pech für uns alle, dass sie meist nur auf Konferenzen mit ihren Kollegen reden. Das will ich ändern. Also verabrede ich mich mit Wissenschaftlern und stelle meine Fragen und ich lade Sie ein, hier im Podcast mitzukommen auf diese Forschungsreise. Heute reden wir über Armut und Ungleichheit. Selbst im reichen Deutschland gibt es viele Menschen, die von Armut betroffen sind. Und während viele im 10-jährigen Wirtschaftsaufschwung profitiert haben und heute materiell sehr gut dastehen, leben fast 13 Millionen Menschen immer noch in Armut oder an der Armutsgrenze. Viele von ihnen haben Arbeit und können dennoch sich und oft auch ihre Kinder nicht vor dem Schicksal bewahren, arm zu sein, und sie können diesem Schicksal auch nicht entkommen. Armut ist mehr als ein Geldproblem. Wer arm ist, hat weniger Chancen, das Leben selbst zu gestalten, Beziehungen zu anderen aufzubauen und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Das hat schwerwiegende Folgen, nicht nur für die betroffenen Familien, sondern auch für eine ganze Gesellschaft. Darüber spreche ich heute mit Jutta Almendinger. Sie ist Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin, einem Leibniz-Institut. Und Steffen Mau ist hier, ebenfalls Soziologe und Professor an der Berliner Humboldt-Universität. Frau Almendinger, was wissen wir denn über Armut und was wissen wir über Ungleichheit?
Nun, wir wissen zunächst mal, dass es nicht die eine Armut gibt. Wichtig ist, neben der finanziellen Armut kennen wir natürlich auch eine Bildungsarmut. Wir kennen die Armut an Vermögen. Wir kennen Wohnungsarmut, ein Problem, welches immer dringlicher wird. Das ist das Erste, was zu unterscheiden ist. Das Zweite ist, unterscheiden wir die Armut bezogen auf unser reiches Land oder schauen wir international? Das ist eine ganz wichtige Frage der Bezugsgröße. Schauen wir uns relativ oder absolut an, das ist damit verbunden. Die andere Frage ist, schauen wir uns Daten an, die administrativ erhoben werden, beispielsweise über Steuern oder so etwas, oder schauen wir uns subjektive Daten an, wie fühlen sich die Leute? Leute, die arm sind, müssen sich nicht arm fühlen, und Leute, die wir gar nicht als arm ansehen, können sich durchaus arm fühlen. Also das sind keine zwei Kriterien, die miteinander gehen. Dann ist natürlich die große Frage, ist einmal arm, immer arm, egal ob ich auf Wohnen schaue, ob ich auf Einkommen schaue, auf was auch immer. Oder ist es ein einmal arm, immer arm, kurze Zeit, lange Zeit? Also die Dauer dieses Zustandes ist für uns von großem Interesse. Und das Letzte ist natürlich, dass wir relativ genau wissen sollten, welche Gruppen betroffen sind und was die Gründe sind, warum diese Gruppen betroffen sind. Insofern ist dieses Thema dieses Podcasts ein durchaus anspruchsvolles, weil nicht auf finanzielle Armut zu verengen.
Dann sortieren wir erstmal von international zu national. Also die absolute Armut soll uns hier nicht so sehr interessieren. Da wissen wir, dass die weltweite Armut in den vergangenen 30 Jahren zurückgegangen ist, dass die absolute Armut zurückgegangen ist. Man guckt aber vor allem auf die relative Armut, wenn man nach Deutschland guckt. Also auf die Frage, wie reich oder arm, wie benachteiligt ist jemand in Bezug auf die anderen, Herr Mau?
Ja, das ist sozusagen eine Definition, die sich für wohlhabende Gesellschaften erstmal so entwickelt hat in der Auseinandersetzung damit, dass man irgendwie gefragt hat, reicht uns eigentlich ein Armutsverständnis, das nur sozusagen auf existenzielle Entbehrung abhebt? Und wenn Leute wirklich Hunger leiden, viele Dinge nicht machen können, und in wohlhabenden Gesellschaften ist man darauf gekommen zu sagen, wir brauchen eigentlich eine relative Armutsmessung. Warum ist das sinnvoll? Weil sich der Wohlstand immer steigert einer Gesellschaft. Und weil natürlich eine relative Armutsmessung, also relativ zum durchschnittlichen Einkommen oder Lebensstandard, weil die natürlich sichert, dass man auch misst, ob Leute tatsächlich Teilhabe genießen können. Also die Frage, ob sie zum Beispiel ja sich entsprechend dem allgemeinen Standard ja übliche soziale Dinge leisten können, ob sie ins Kino gehen können, ob die Kinder mit ins Ferienlager oder auf den Klassenausflug fahren können. Das sind alles Dinge, die natürlich mit so einem relativen Armutsbegriff viel besser abgebildet werden können mit einem absoluten. Das führt aber dazu, dass natürlich die Art, wie wir Armut verstehen, eben auch an dem durchschnittlichen Einkommen oder an dem Medianeinkommen, wie wir sagen, eben gemessen wird.
Das heißt, dass man, egal wie reich eine Gesellschaft ist, immer Arme hat.
Ja, weil das natürlich zum Teil auch eine Verteilungsmessung ist, aber sozusagen wie arm jemand ist, wie groß der Abstand der Armen zum Beispiel zum Durchschnitt der Gesellschaft ist, das variiert sehr, sehr stark und natürlich auch die Größe dieses Bevölkerungsteils. Und wenn Sie eine sehr große Ungleichheit haben in einer Gesellschaft, dann ist auch der Anteil derer, die als arm gelten, deutlich größer. Man misst das aber häufig am Median und nicht am Durchschnittseinkommen. Und der Median, das ist sozusagen jetzt eine technische Definition, der teilt im Prinzip die Gesellschaft in eine Hälfte, in die oberen 50% und die unteren 50%.
Das heißt, beim Durchschnitt würde man alles zusammenzählen und durch zwei teilen und dann ist man bei 50%. Genau. Beim Median nimmt man den geringsten und den höchsten und kommt zur Mitte.
Ja, wenn Sie sich vorstellen, sind 100 Leute in einem Raum, dann kommt Bill Gates rein oder Jeff Bezos, dann steigt natürlich das Durchschnittseinkommen wahnsinnig hoch und dann sind plötzlich die 100, die jetzt da drin waren, alle arm, außer die genannten Persönlichkeiten. Und das ist beim Median nicht der Fall, sondern der würde dann relativ stabil bleiben, weil man wirklich dann eben die Gesellschaft teilt in die oberen und unteren 50%. Das heißt, diese Art von Armutsmessung am Median ist relativ insensitiv, also sozusagen ist nicht empfindlich, reagiert nicht empfindlich auf sozusagen Spitzen des Einkommens oder enorm starke Einkommenszuwächse an der Spitze. Aber trotzdem misst sie natürlich sozusagen schon eine Beziehung zum Rest der Bevölkerung.
Ich möchte doch dieses etwas schnelle Übergehen von einer absoluten Armut zu einer relativen Armut modifizieren. Ich denke, dass selbst in einem reichen Land wie Deutschland wir durchaus es mit absoluter Armut zu tun haben. Wir haben sehr viele Leute, 800.000 schätzt man, die keine Wohnung haben, die zum Teil obdachlos sind. Das ist für mich eine absolute Wohnungsarmut. Wir haben Personen, die keine Bildung haben, die keinen Ausbildungsabschluss haben. Das sind 11%. Das ist für mich eine absolute Bildungsarmut. Wir haben Personen, die überhaupt gar keine sozialen Netzwerke haben. Auch das ist für mich eine absolute Beziehungsarmut und die Einsamkeit in unserem Land nimmt zu. Also wir sollten nicht so schnell aufgeben zu sagen, naja, wir beziehen uns jetzt nur auf Deutschland und damit haben wir es nur mit relativen Armutslagen zu tun.
Ich finde, wir können da gerne anknüpfen und können das auch jetzt vertiefen. In welcher Beziehung steht diese materielle Armut, die relative Armut zu den anderen Armuten, die Sie genannt haben?
Wir können keine eindeutige kausale Richtung hier angeben. Wir können nicht sagen, weil jemand absolut arm ist, hat diese Person auch gleichermaßen eine absolute Bildungsarmut oder eine absolute Wohnungsarmut. Wir sehen oft, dass jemand keine Wohnung findet und aufgrund dessen auch keine Arbeit findet, dass eine Person keine Bildung hat und aufgrund dessen auch kein Einkommen erwerben kann. Insofern sind das reziproke Beziehungen, die wir wichtig und ernst nehmen müssen, weil wir von diesem einen Armutsbegriff auf einen mannigfachen Armutsbegriff gehen in ganz unterschiedlichen Dimensionen.
Da stimme ich absolut überein und das ist ja meist so eine Messung, die von Ökonomen gemacht wird, die eben stark auf Einkommen oder Haushaltseinkommen schauen. Und wenn man das soziologisch betrachtet, muss man das schon aufspannen. Dann gibt es natürlich die Deprivationslagen, die unter allem Dinger jetzt genannt hat. Im Prinzip Mangel in der Situation sozialen oder ökonomischen Mangels. Also die Dauerhaftigkeit ist sehr wichtig. Auch die Transmission, also die generelle Übertragung über Generationen hinweg, dass eben Armut auch vererbt wird. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann sozusagen, was man manchmal so Kumulation von Problemlagen nennt, dass eine Form der Armut häufig mit anderen Formen von Benachteiligung oder von Marginalisierung durchaus einhergehen kann. Und dann haben wir eben auch noch eine Situation der ja, sozialräumlichen Konzentration von Armut, wo viele Sachen sich natürlich überlagern. Bestimmte ja, Wohnquartiere, bestimmte auch räumliche Strukturen oder abgehängte Regionen, das ist so typisch und wo man eben sehen kann, dass ganz viele Dimensionen von Armut, die wir jetzt alle aufschlüsseln können, plötzlich zusammenkommen und Leute eben in mehrfacher Hinsicht in gewisser Weise gesellschaftlich ausschließen oder auch systematisch benachteiligen.
Eine ganz wichtige weitere Dimension ist, ob wir Armut messen anhand einer Person, also eines Individuums, oder ob wir Armut messen bezogen auf einen Haushalt. Und gerade hier sehen wir ja, dass die Situation sich verschärft. Wenn wir früher noch, das ist das Lieblingsbeispiel meines Sohnes, gesehen haben, dass Ärzte Krankenschwester heiraten und von daher bei Krankenschwestern so etwas wie eine Aufwärtsmobilität, was finanziell, was Sicherheit und so was betrifft, stattgefunden hat, so ist mittlerweile etwas, was wir als soziale Schließung betrachten, wesentlich stärker ausgeprägt. Das heißt, Ärzte heiraten Ärzte oder sind mit Ärztinnen oder mit anderen Ärzten liiert. Wir können es auch noch technischer ausdrücken. Gute Risiken, ja, die gibt es auch, also gute Bildung, gutes Einkommen, hervorragende Wohnung in bester Wohnlage ist das eine. Und das kommt dann zu einer Verfestigung, weil es dann auch übergeht auf die Kinder. Und auf der anderen Seite Personen, die keine Arbeit haben, eine schlechte Bildung haben, ein niedriges Einkommen, sind eher liiert, verpartnert mit Personen in ähnlicher Lage. Und das macht natürlich die Distanz zwischen Haushalten ganz besonders groß, was sich eben nicht nur auf die Lebenszeit einer Generation bezieht, sondern auf die Kinder und teilweise auf die Enkelkinder übertragen wird. Also man kann das ja ganz einfach sehen, wenn zwei erwerbstätige Eltern mit einem sehr guten Einkommen, die haben auch ein hohes Vermögen. Wir haben keine Vermögenssteuer, keine hohe, also insofern müssen Kinder eigentlich schon vorgeburtlich kaum erwerbstätig sein, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Immobilie beispielsweise erben und dazu auch noch das entsprechende Geld.
Bevor wir über die Fragen nachdenken, wie man Armut bekämpfen kann, haben wir ja jetzt doch einen unglaublich komplexen Begriff von Armut gefunden, der sich auf viele Lebensbereiche, der sich nicht nur auf Geld, sondern eben auch auf Bildung, auf Wohngegend und am Ende sogar auf das Hochzeits- und Partnerschaftsverhalten bezieht. Wie misst man denn diesen komplexen Armutsbegriff? Gibt es dafür Zahlen, Messmethoden, Statistiken, wo man dann wieder sagen könnte, so und so viele Millionen sind tatsächlich auch in diesem breiten Armutsbegriff arm?
Ja, da gibt es jetzt nicht eine Sache, die zur Konvention geworden ist. Es ist nicht so wie bei der Einkommensarmut, wo klar ist, da hat man diese 60%-Schwelle und wer da drunter fällt. Und das kann man über die Zeit beobachten, gilt dann als arm. Und dann sehen wir eben, dass es eben tatsächlich...
Wir sagen nicht als arm, die Ökonomen sagen, das Risiko arm zu sein, weil wir dann immer noch...
Sie sagen das mit so einem suffisanten Unterton, als hätten die Ökonomen dazu nichts Gutes beizutragen.
Naja, ich meine, die Soziologie unterscheidet sich ja schon von der Ökonomie und ich würde nie sagen, dass die Ökonomen nichts Gutes beizutragen haben, aber es sind manchmal Semantiken, die sich doch unterscheiden. Und wenn ich über eine Person sage, sie ist armutsgefährdet, dann ist das etwas netter ausgedrückt, als wie es Steffen Mauder sagt, dass sie arm ist. Und die Armutsgefährdung, das spiegelt natürlich dann darauf hin, diese Person muss sich gar nicht arm fühlen und man weiß ja nicht, was wir jetzt an unerfasstem Vermögen haben oder auf wen sie ja noch zurückgreifen kann. Wir in der Soziologie sind da ein bisschen strenger und sagen, diese Person ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch arm.
Wer ist arm?
Ja, und also wenn man jetzt nur einkommensmäßig guckt, dann würde man jetzt sagen, okay, das hat sich gesteigert in den letzten Jahren, also von den 80ern sowieso, weil man eben eine Vergrößerung der Ungleichheitsschere hat. Aber selbst in den letzten 10, 15 Jahren wussten wir eben, dass da ja, 11-12% unter dieser Armutsschwelle fielen. Heute sind es 16%. Da hat es zugenommen, auch in anderer Hinsicht. Also wenn man jetzt wieder die Frage der Verdauerung oder der Mobilität sich anguckt, können wir auch sehen, dass es eigentlich so etwas gibt wie eine Verhärtung der Ränder. Also einmal reich, immer reich, einmal arm, immer arm. Also eine bestimmte Art von Verstetigung, dass wir eine geringere Einkommensmobilität aus Armutslagen heraus haben. Also Leute,
das heißt, man kann die Hoffnung nicht nähren, dass man dem Los aus eigener Kraft, eigener Hände Arbeit entkommt.
Es ist nicht so, dass niemand aufsteigt, aber wir können sozusagen in der Mitte beobachten, dass es eine größere Beweglichkeit gibt und an den oberen Renten eine größere Wahrscheinlichkeit und am unteren Rand eine größere Wahrscheinlichkeit zu verbleiben. Das gilt sowohl, also wenn man jetzt, dann guckt man sich Fristen an von 5 oder 10 Jahren, was passiert eigentlich mit denen, die einkommensarm sind, und da sieht man eben relativ wenig Aufstiege. Es ist auch so, wenn man sich das zum Beispiel intergenerational anguckt, jetzt Gruppen, die zwischen 12 und 16 Jahre alt sind und in einem armen Haushalt leben, die guckt man 10 Jahre später wieder an, dann findet man eben, dass ein Drittel dieser Leute, die ja dann erwachsen sind und auf eigenen Füßen stehen in der Regel, nach wie vor auch in Armutssituationen sich befinden. Und das sind so Hinweise darauf. Wenn man es jetzt komplexer macht und dann noch Bildungsarmut dazu nimmt, Probleme beim Wohnen, also schlechte Wohnsituation oder sogar Obdachlosigkeit, dann hängt das immer ganz von der Definition ab, die man da jeweils wählt. Aber selbst wenn man diese Indikatoren mit dazu nimmt oder auch überschuldete Haushalte und solche Dinge, dann kann man eben sehen, dass es doch eine relativ starke Persistenz auch von Armut, eine Art von Verfestigung am unteren Rand gibt. Das hat auch was mit der allgemeinen sozialstrukturellen Entwicklung natürlich zu tun. Wenn Sie sich das im langen Trend angucken, haben Sie natürlich unglaublich viel Umschichtungen gehabt. Also wenn man das idealtypisch hat, man eine Pyramide, die wird dann irgendwann zur Zwiebel.
Das heißt, das betrifft das Alter.
Ja, Strukturmobilität, naja, ich meine nicht das Alter, sondern sozusagen
die Periode, in der wir sind.
Die Verteilung über die gesamten sozusagen sozialstrukturellen Ränge. Und heute ist das so, dass sich da nicht mehr so wahnsinnig viel tut. Und damit ist natürlich auch Mobilität möglicherweise schwieriger, weil die Leute nicht mehr automatisch in so einen kollektiven Aufstiegssog hineingeraten. Und das ist was, also wenn jetzt das mehrdimensional vorkommt und noch Bildungsarmut eintritt, Leute ohne beruflichen oder schulischen Abschluss in ihr Erwerbsleben hineingeraten, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die aus solchen Armutssituationen herauskommen, erstmal nicht besonders groß. Ganz im Gegenteil.
Genau. Zumal, und das ist sehr unterstützend, wir nach wie vor diesen Matthäus-Effekt sehr stark haben. Das heißt, Personen, die gut dastehen, sind dann jene, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch mehr bekommen.
Der Herr gibt es den Seinen, nicht? Das ist das Matthäus.
Das ist richtig. Und wir sehen das beispielsweise, wenn wir über Chance einer zweiten oder einer dritten Bildung, ich versuche normalerweise das Wort der Weiterbildung zu vermeiden, weil es in Zeiten der Digitalisierung eines großen technologischen Wandels ja darum geht, dass man auch von einer Ausbildung in eine andere kommt, dass das sehr stark nach Bildung gebrochen ist und natürlich auch sehr stark nach dem Geldbeutel. Personen mit einer guten Bildung, die dann auch noch was zugeben können in eine zweite oder in eine dritte Ausbildung, die haben diese Chancen und leben dann in einer Erwerbsbiografie von doch großer Sicherheit, trotz dieser ganzen Umbrüche. Andere haben das nicht und sind dann 15 Jahre in ihrem Beruf. Dieser Beruf verändert sich und dann wird man arbeitslos. Und mit jedem Jahr der längeren Arbeitslosigkeit ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, wieder aus der Arbeitslosigkeit rauszukommen. Das ist im Übrigen, wenn wir jetzt doch noch mal ganz kurz einen internationalen Blick wagen, in Deutschland besonders stark. Das hat man in Ländern wie in Amerika, sind diese, wir sagen, so Narben der Arbeitslosigkeit. Nicht so stark. Also die Narben, dass man also 2 Jahre arbeitslos heißt, bei uns eher, man hat so eine Arbeitslosenkarriere vor sich. In den USA kommt man da leichter wieder.
Wie kommt das?
Das hat ein bisschen etwas damit zu tun, dass unser Bildungs- und Ausbildungssystem noch sehr, sehr stark altersgradiert ist, dass wir eine sehr viel größere Institutionalisierung auch haben durch unser, das möchte ich überhaupt nicht mit einem negativen Vorzeichen versehen, durch unser duales System, dass wir, wenn
das heißt,
wir deutsche
Berufsschulen haben, ein formelles Ausbildungssystem auch für nicht akademische Berufe.
Was wir in dieser Weise nicht haben, das ist dann dieses On-the-Job-Training und da kommt man dann natürlich auch eher rein, wenn Sie an amerikanische Universitäten gehen. Also haben Sie eine wesentlich größere Altersdifferenzierung als hier. Wenn ich 92 meine erste Professur in München hatte, hatte ich die Jungen- und das Seniorenstudium. Und wenn ich jetzt unterrichte und ich komme gerade aus meinem Unterricht, ist die älteste Person maximal 30.
Lassen Sie uns, bevor wir auf die Folgen einer solchen Entwicklung gucken, nochmal gerade fragen. Es gibt unglaublich viele Studien zu Armut und zu Ungleichheit. Und Herr Mau, Sie haben das eben mal so nebenbei und auch unerklärt gesagt, die Schere geht auseinander. Dazu gibt es ja ungefähr 200 Studien aus den letzten 10 Jahren, von denen die Hälfte sagt, die Schere geht auseinander. Die andere Hälfte sagt, nein, totaler Quatsch. Das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, die deutsche Gesellschaft gleicht soziale Risiken super erfolgreich aus. Es gibt ein Buch des früheren Caritas-Generaldirektors Georg Krämer, der sagt, wir sind einfach viel gerechter und besser, als wir meinen. Also wenn ich mir all diese Studien angucke, muss ich denn immer annehmen, derjenige, der die Studie schreibt, kommt aus einer sozialen Institution, dann geht die Schere auf. Und wenn er aus der Wirtschaft kommt oder von der Arbeitgeberseite, dann ist das eben das Problem nicht so schlimm. Gibt es was, worauf Sie sich alle verständigen können?
Also die Kontroverse sieht gravierender aus, als sie tatsächlich ist aus meiner Sicht. Die Leute arbeiten ja in der Regel mit den gleichen Datensätzen. Und es ist unumstritten, dass wenn man jetzt die Ungleichheit anguckt und damit natürlich auch so ein relatives Armutsmaß, dass wir seit den 80er Jahren eine Veränderung der Ungleichheit haben in der gesamten westlichen Welt. Und das trifft sowohl für Länder zu, die eher gleicher waren, also wie die skandinavischen Länder. Das trifft für Länder zu, die wirtschaftlich boomen oder auch nicht boomen. Das trifft für Länder zu, die hohe oder auch geringe Arbeitslosigkeit haben. Das ist im Prinzip bis auf wenige Ausnahmen ein relativ universeller, säkularer Trend.
Dass Gesellschaften ungleicher
werden. Damit natürlich auch die relative Armutspopulation sich doch dadurch verschiebt. Worin sich diese Studien unterscheiden, sind im Prinzip die Perspektiven und die zeitliche Einordnung, die sie vornehmen. Ich mache das jetzt mal an so einem Beispiel. Wenn Sie 1991 nehmen als Ausgangspunkt und das jetzt mit heute vergleichen, sehen Sie vielleicht nicht so große Unterschiede. Aber was hat da stattgefunden? Da hat die deutsche Wiedervereinigung stattgefunden. Das heißt, da ist eine Bevölkerung, ein Viertel der Bevölkerung ist dazugekommen oder ein Fünftel mit relativ geringem Einkommen. Das heißt, da war dann die Spreizung natürlich deutlich größer. Also das sind so Dynamiken, die damit dazu spielen. Aber ich würde jetzt mal wirklich auf den Trend seit den 80er Jahren. Was auch unumstritten ist, dass wir 2005 so eine Art Höhepunkt der Ungleichheitsentwicklung hatten. Bis dahin ist es relativ stark angestiegen. Da hatten wir auch die meiste Arbeitslosigkeit, also über 5 Millionen Arbeitslose. Und seitdem verbleibt die Ungleichheit also auf einem relativ hohen Niveau. Das ist kontinuierlich. Und ich glaube, das ist eine Beschreibung, die wird von allen den genannten Akteuren im Prinzip geteilt. Dann gibt es unterschiedliche Aussagen dazu, ob das Niveau sehr hoch ist oder noch moderat oder gering. Das Glas ist halb voll oder halb leer. Ich würde auch sagen, der Sozialstaat hat eine ganze Menge geleistet in der Abpufferung von Armutsrisiken oder Armutsgefährdung. Das kann man auch sehen, dass zum Beispiel der Umverteilungsgrad mit dem Wachstum der Ungleichheit nochmal größer geworden ist. Das heißt, der Wohlfahrtsstaat sozusagen verteilt die auf dem Markt erzeugten Einkommen in gewisser Weise um durch Steuern und Transfers. Und das sorgt dafür, dass die Ungleichheit massiv verringert wird. Und diese Funktion, die hat er im Prinzip nach wie vor. Das ist auch aus meiner Sicht letzten Endes unumstritten. Von daher, glaube ich, ist diese Kontroverse zum Teil eben auch, eine, die im politischen Raum stattfindet, wo ich gar nicht sehe, dass es da ganz generell unterschiedliche Befunde gibt.
Ich würde dem absolut zustimmen. Man muss sauber lesen, also was ist die Datenquelle. Dann muss man natürlich wissen, dass diese Daten bestimmte Dinge unberücksichtigt lassen. Also beispielsweise ist nicht immer eingerechnetes Vermögen, beispielsweise ist nicht immer eingerechnet der Hausbesitz. Man weiß nicht immer, wie sieht die Haushaltssituation aus, wie viele Gelder fließen an Kinder und so weiter und so fort. Aber wir publizieren ja sauber. Das heißt, wir geben schon an, was in den jeweiligen Untersuchungen beinhaltet ist und was nicht beinhaltet ist. Und was man dann beinhaltet, mag durchaus, da gebe ich Ihnen recht, ein bisschen auch, der Geschäftspolitik eines Hauses geschuldet sein. Insofern, es gibt Unterschiede in den Berechnungen. Ja, es gibt Unterschiede in den Bewertungen. Viele sagen, also so eine Arroganz, schaut auf die Länder in der dritten Welt. Wir leben in einem reichen Land, wo eigentlich niemand arm ist. Andere sagen, was für ein Unsinn, relative Maße zu nehmen. Lasst uns absolute Maße nehmen, weil wenn man relative nimmt, ist immer ein bestimmter Anteil der Bevölkerung arm. Das sind absolut wertvolle Diskurse, die eine Gesellschaft sich leisten muss. Wir aus den Sozialwissenschaften sagen immer, wir reden tatsächlich über Teilhabe und von daher ist es relativ.
Dann halten wir fest, dass sich alle einig sind darüber, dass die Ungleichheit in Deutschland zugenommen hat, seit 1990 jedenfalls, wenn man sie bezieht auf eine Einkommenslage vor staatlichen Interventionen, also vor Steuern, vor Umverteilung, vor Subventionen und Hilfen des Staates, der eben die Ungleichheit abfedert und eben auch wieder verringert. Welche Folgen hat das, wenn die Ungleichheit in einem Land wächst?
Vielleicht nochmal zu den politischen Äußerungen. Wenn das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln jetzt sagt, die Ungleichheit steigt nicht.
Das ist das arbeitgebernahe Institut, genau. Das muss man dazu sagen.
Und Sie sagen, das trifft zu seit 2007 oder 2008, dann würde ich auch sagen, das stimmt im Prinzip, verbleibt auf einem hohen Niveau. Alle ökonomischen Studien sagen, dass zum Beispiel Arbeitslosigkeit ein ganz wichtiger Treiber von Ungleichheit ist. Also ein Drittel wird eigentlich der Arbeitslosigkeit zugeschrieben. Und dann würde ich schon sagen, dahinter steckt ja noch ein zweites Problem. Wenn wir 3 Millionen weniger Arbeitslose haben und die Ungleichheit auf einem relativ hohen Niveau verbleibt, dann würde ich schon sagen, dahinter steckt vielleicht ein langfristiger Trend, der noch ganz anders aussieht.
Der wäre dann dramatischer, nicht? Dann würde man sagen, eigentlich müsste bei sinkender Arbeitslosigkeit die Gleichheit wachsen, weil wieder mehr Menschen in Lohn und Brot sind und mehr Menschen ihr Einkommen verdienen können. Und wenn unter diesen Bedingungen die Ungleichheit nicht sinkt, also nicht schwächer wird, dann ist da was am Werk, was wir noch nicht kennen.
Ja, das wäre eigentlich die Annahme, die man da treffen müsste. Was man sehr, sehr genau weiß, ist, dass je größer die sozialen Rangabstände oder die Ungleichheit, würde ich sagen, desto unwahrscheinlicher wird Mobilität.
Also soziale Mobilität, ja, die Möglichkeit auf- und abzusteigen.
Weil natürlich mit, das ja nicht nur eine Einkommensarmut ist, wie wir gesagt haben, sondern das geht mit vielen anderen Benachteiligungen einher, andere Wohngebiete, andere elterliche Unterstützung, anderer Zugang zu auch Peergroups und ja,
Peergroups sind Freunde, nicht?
Ja, also Freunde, ja, Netzwerken, die man nutzen kann. Und die internationalen Studien zeigen alle, dass sozusagen es einen relativ starken Zusammenhang gibt zwischen der Ungleichheit in einem Land und der Einkommensmobilität über die Generationen hinweg. Also ob es Kinder tatsächlich schaffen, aufzusteigen in eine bessere Einkommensgruppe. Und da kann man eben schon davon ausgehen, dass sozusagen sehr große Ungleichheit sehr nachteilig sein kann, weil sie eben Chancen für die Kinder verringert.
Eigentlich erzählt man auch immer die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Das große Aufstiegsversprechen der amerikanischen Gesellschaft in Deutschland, in der Nachkriegsgesellschaft. Wenn du ordentlich und hart arbeitest und lernst, dann kannst du alles werden.
Meine zwei Sachen dazu. Wenn man Leute fragt, finden sie, dass sie für das, was sie leisten, genügend bekommen oder finden sie, dass sie aus sozusagen eigener Anstrengung dann auch Erfolg haben können, ist diese Tellerwäscher-Story extrem internalisiert. Also die Leute, die schieben sehr viel auf sich, was sie eigentlich nicht auf sich schieben müssten. Sie sehen nicht die Strukturen, dass der Zugang zu unterschiedlichen Schulen sehr stark geprägt ist durch Stadtteile, durch die Verfügung, die unterschiedlich ist von guten Schulen, je nach Stadtteilen, sondern sie schieben das auf sich und sagt, naja, die anderen sind halt klüger als ich, die anderen arbeiten halt mehr. Das ist einer der Gründe, warum wir einen doch relativ niedrigen sozialen Unfrieden haben. Ich würde noch mal gerne auf diese andere Frage kommen, weil sie ja wahrscheinlich die wichtigste ist. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn die Ungleichheit zunimmt? Ich würde sagen, als allererstes führt es dazu, dass Menschen sich unterschiedlich viel leisten können, dass sie aber auch immer weniger miteinander zu tun haben. Das geht damit einher. Sie differenzieren die Geschäfte, in denen sie es einkaufen. Man sieht weniger häufig Personen einer anderen sozialen Gruppe. Das geht auch damit einher, je weniger man einander sieht, je weniger man einander beobachtet, dass man nicht so richtig weiß, wie die anderen noch ticken. Also man versteht sich auch weniger. Und das führt dann wiederum dazu, dass natürlich Stereotype wie so eine Gießkanne genährt werden, dass man Annahmen über andere trifft. Also irgendwie denkt, ja, da ist er faul, der will ja nicht, der war einfach nicht fleißig genug in der Schule oder kommt nicht morgens aus dem Bett. Aber die Fragen selbst nicht mehr stellt. Und das ist etwas, was ich als eine Vertrauenskrise in der deutschen Gesellschaft, die mit einer gestiegenen Ungleichheit einhergeht, schon auch diagnostizieren wird.
Ist das ein neuer Bruch oder ist das einer, den wir heute nur sehen?
Man kann schon den Punkt machen, dass die Möglichkeiten des Aufeinandertreffens von ganz unterschiedlichen sozialen Kreisen heute geringer ist als früher. Stellen Sie sich mal vor, wir hatten früher viel mehr religiös engagiert. Ob das jetzt dann Messdiener waren, die aus ganz unterschiedlichen Schichten kamen, ob es ein gemeinsamer Konfirmationsunterricht war, ob es der Wehrdienst war oder dann der Zivildienst als Ersatz. Das waren alles Organisationen, die Leute, die Großparteien, also da könnte man jetzt endlos weitermachen. Die öffentlichen Schulen, die haben Menschen zusammengebracht. Und naja, dann hätte ich halt so einen komischen Vogel da wie Steffen Mau dann entdeckt und hätte vielleicht auch mal mit ihm geredet und hätte dann aber verstanden, warum er ganz anders redet. Das war jetzt kein gutes Beispiel. Aber nehmen wir es als Beispiel.
Ich akzeptiere das trotzdem. Das ist schon ein Problem. Also in den USA gab es mal so ein Buch, das hieß The Big Sword. Und da hat er sich einfach mal angeguckt, der Autor, wie sich sozusagen geografisch die Leute immer stärker clustern.
Das heißt, einfach in Wohngegenden ziehen und in Clubs sind und in Schulen sind.
Also es gilt so sowohl sozialstrukturell wie auch von ihrer Weltsicht her, wie auch von ihren politischen Einstellungen. Und dann hat man natürlich nicht mehr die Herausforderung, sich mit andersartigen, andersdenkenden, andersherkommenden in gewisser Weise auseinanderzusetzen.
Aber das gilt doch für jede soziale Schicht. Also ich stimme Ihnen zu, dass wahrscheinlich diejenigen, die reich und gebildet und gut dabei sind und gute Arbeit haben, dass die sich leichter tun, damit zu sagen, wir umgeben uns mit Leuten, die uns ähnlich sind. Aber es betrifft doch jede soziale Schicht, dass man unter sich bleibt.
Die Entfernung ist von arm und reich. Also je segregierter eine Gesellschaft ist, je segregierter, wenn ich es jetzt auf die regionale Verteilung beziehe und unterschiedlicher von damit die Kieze, wenn wir jetzt schon in Berlin sind, desto größer ist doch der Bogen, den man zu überqueren hat. Ja, je weniger auch eine soziale Differenzierung innerhalb einer Familie ist, deshalb brachte ich vorhin dieses Beispiel, desto geschlossener werden die Räume.
Ich bin auch fest davon überzeugt, wie Jutta Almdinger, also je weniger sozusagen Gelegenheiten der Interaktion es gibt, desto weniger gibt es auch sozusagen ein Verständnis füreinander. Und dann gibt es natürlich sozial so etwas Ähnliches, wie wir es auch in den sozialen Medien finden, Blasen. Ne? Das sind jetzt nicht nur die Oberen, das können natürlich auch ethnische Enklaven sein, das können auch Gruppen von Hartz-IV-Empfängern, die nur andere Hartz-IV-Empfänger kennen und in ihrem Bekannten- und Freundeskreis haben. Und das würde ich schon für eine gesellschaftliche Entwicklung halten, wo es sehr schwer ist, auch Solidaritätsressourcen zu mobilisieren. Weil die Kenntnis des anderen, auch die Erfahrung, dass es andere Problemhorizonte als die eigenen gibt, das ist ganz wesentlich, glaube ich, um überhaupt ja bestimmte Institutionen der Gesellschaft aufrechtzuerhalten und auch in eine Art von Kommunikation zu treten, wo man das Gemeinsame hervortreten lässt und das Trennende vielleicht in den Hintergrund tritt.
Sie sagen ja, dass die Gesellschaft sich auseinanderdividiert in Gruppen und in dem Moment, wo sie nicht mehr miteinander redet und wo man nicht mehr um den anderen weiß, auf der einen Seite, also auf der Seite der Gutverdiener, die Bereitschaft abnimmt zu Solidarität, also zu helfen oder auch zu zahlen, also mit seinem eigenen Einkommen auch dafür einzustehen. Auf der anderen Seite aber ja auch das Wissen oder der Kontakt verloren geht zu der Frage, wie komme ich denn voran oder habe ich überhaupt eine Chance zum Aufstieg? Andreas Reckwitz hat ein Buch geschrieben, auch ein Soziologe, Gesellschaft der Singularitäten, und er sagt ja, am Ende ist die Individualisierung der Trend, wo das große Wir, das, was Gesellschaften möglicherweise zusammengehalten hat und auch heute noch zusammenhalten können, verloren geht. Ist das eine Folge der wachsenden Ungleichheit, dass wir am Ende nicht mehr in der Lage sind zu sagen, wir, oder wenn wir die Gesellschaft sagen, eigentlich nur noch den Teil meinen, der im politischen Diskurs, in der Diskussion präsent ist und den Rest so irgendwie vergessen und unterspielen?
Nee, wir haben ja gerade eine große Untersuchung gemacht im Rahmen von der Kooperation mit der Zeit und Infos, wo wir mal diesem Wir auf die Spur gegangen sind. Das ist die Vermächtnisstudie. Und wenn ich jetzt Sie fragen würde, wenn ich Steffen Mau fragen würde, was versteht er unter Wir, dann würde er den privaten Kreis der Familie und der Freunde sagen. Und so viel kann man sagen, das ist in Deutschland ziemlich in Ordnung. Also viele Leute, ich bezeichne es als das kleine Wir, aber das ist die Konnotation, deshalb reagiert man oft auch ein bisschen gereizt, wenn dann Politiker sagen, wir schaffen das, weil man sich irgendwo ein bisschen vergewaltigt fühlt und überstimmt fühlt in dem, was man als das eigene Wir eigentlich anschaut. Wenn man sich jetzt die interessante Frage stellt, wie diese kleinen, vielen Wirs verbunden sind, kommt man in der Tat zu diesem großen Wir, und da brauchen wir halt Transmissionsriemen. Und welche Parteien sind das noch? Also welche Institutionen sind das noch? Was tritt an die Stelle von Volksparteien? Was tritt an die Stelle von großen, übergreifenden sozialen Bewegungen? Es sind eher temporäre Bewegungen auf ein spezifisches Problem bezogen.
Fridays for Future.
Ja, beispielsweise. Nein, das ist meines Erachtens kein temporäres Problem, sondern das ist wirklich ein dauerhaftes. Aber da hat sich sehr viel verschoben an Orten der Begegnung, wie man es kennzeichnen könnte. Und an deren Stelle ist, wenn Sie jetzt mal auf die Architektur mehr gehen, so diese, wie man sagt, defensive Architektur getreten. Sie sehen, wenn Sie durch Berlin gehen, viel mehr Bänke, wo Sie jetzt diese Zwischen, also es sieht aus wie eine Armlehne, aber in Wirklichkeit verbietet es einfach den Obdachlosen, Ressourcen darauf zu schlafen. Und ich habe ja gesagt, ich komme gerade aus der Lehre. Die Lehre geht dieses Jahr über Obdachlosigkeit. Und wir hatten heute einen Obdachlosen in dem Seminar, der sagte, die Abstände, wenn man durch die U-Bahn geht und die Obdachlosenzeitung verkaufen möchte, da hatte man früher einfach viel mehr, die so eine Obdachlosenzeitung dann kaufte. Davon konnte er noch vor 5 oder 10 Jahren gut leben. Jetzt nicht mehr, weil man es mit denen nicht mehr zu tun haben will. Oder wie er sagt, weil mittlerweile in der S-Bahn sehr, sehr viele Leute fahren, die in der Mittelschicht, in der oberen Mittelschicht sind, die sich selbst als zu unähnlich ansehen von Bedürftigkeit, als dass sie noch dieses, ich sage jetzt einfach mal, Spendenvermögen oder Spendenbereitschaft hätten.
Dann müssen wir jetzt darüber reden, was man tun kann und tun muss. Herr Mau, Sie haben ein Buch, eine Studie über Ostdeutschland geschrieben, über Ihre Heimatviertel, das heißt Lüttenklein, und beschäftigt sich mit der Soziologie eines Plattenbauviertels in Rostock von 1990 bis fast heute. Und Sie stellen fest, dass es Frakturen gibt und dass eben Brüche da sind, die man heute nur diagnostizieren kann, feststellen kann, die man nicht heilen kann. Sie geben auch keine Ratschläge, was man tun kann. Aber dennoch kommt man ja nicht umhin, auch Soziologen zu fragen, wenn wir so klar sind über die Diagnose der Probleme und die Frakturen so deutlich sehen, was können wir tun?
Ja, ich bin da immer sehr zurückhaltend, wahrscheinlich auch mit guten Gründen. Also ich bin schon dafür, sozusagen Orte und Foren zu suchen und auch neu zu erfinden, wo sich Leute in irgendeiner Weise begegnen können. Auch das in durchaus stabiler Form überführen.
Man kann aber ja nicht alle zwingen, in die Kirche zu gehen.
Man kann nicht alle zwingen, in die Kirche zu gehen. Aber diese Art von gesellschaftlicher Parzellierung ist natürlich schon ein Problem. Das geht einem ja selber so, wenn man auf Twitter unterwegs ist, was wahrscheinlich nur 5% der Bevölkerung sind, hochgebildete, gut Einkommensbezieher, Meinungsführer vielleicht auch und Führerinnen. Dann hat man irgendwann das Gefühl, ja, das ist eigentlich die Realität, die da abgebildet wird. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun. Also Leute in Lüttenklein, wenn ich die interviewt habe, die leben in völlig anderen Welten. Und sozusagen das Sichtbarmachen dieser Welten, das ist natürlich auch eine Aufgabe zum Beispiel der Medien. Wenn wir die Ungleichheitsfrage und die Armutsfrage sozusagen genauer in den Blick nehmen, dann spielt für mich nach wie vor auch Sozialpolitik eine Rolle.
Sie würden sagen, wenn man die materielle Armut erfolgreicher bekämpfen würde, also noch mehr staatlich intervenieren würde, damit Menschen nicht materiell in Armut fallen, würden auch andere Formen der Armut abnehmen?
Ja, würde ich schon sagen. Stehen nach wie vor zu klassischen sozialpolitischen Instrumenten, auch der Umverteilung, sozusagen der Armutsfestigkeit unserer Sozialpolitik. Natürlich auch das, was wir investive Sozialpolitik nennen. Das ist ja ein großes Thema von Jutta Almdinger. Also Investitionen in Bildung, weniger Leute sozusagen mit Schulabbruch oder ohne beruflichen Bildungsabschluss ins Leben entlassen. Das sind Dinge, die müssen wir nach wie vor machen. Wir müssen auch im politischen Diskurs natürlich versuchen, dass wir nicht nur punktuell oder nicht nur auf einzelne Themen gesetzt, sondern dass wir letzten Endes auch wieder Formen der politischen Integration entwickeln, wo Leute sich breiter wiederfinden können, die auch milieuübergreifend sind, die nicht sozusagen sich exklusiv auf eine Statusgruppe oder ein soziales Milieu beziehen. Und das ist eine große Aufgabe für politische Parteien, das hinzubekommen. Die kämpfen ja im Moment damit, auch die Volksparteien, ob das überhaupt so möglich sein muss. Aber viele Volksparteien haben natürlich bestimmte Spannungen in sich. Also die sind nicht programmatisch auf einen bestimmten Pol ausgerichtet, sondern sie haben Spannung in sich und das war immer ihre Leistung. Also die Sozialdemokratie eben vom verbeamteten Lehrerehepaar bis hin zum ungelernten Arbeiter oder zur Person, die in der Landwirtschaft arbeitet. Und das war eine große gesellschaftliche Breite. Das haben wir heute nicht mehr so. Und da müssen wir uns überlegen, was könnten da eigentlich andere Träger von solchen Meinungsbildungen zu sein. Aber wie gesagt, Sozialpolitik, denke ich, und auch das Achten darauf, dass diese sozialen Rangabstände nicht zu groß werden, gehört dazu. Auch Fragen von Besteuerung, natürlich von großen Erbschaften. Das ist ein riesiges Thema.
Ich hätte gesagt, wir brauchen zunächst mal eine Verwirklichung dessen, was in der Menschenrechtskonvention auch niedergeschrieben ist, die wir gezeichnet haben. Das heißt, ein Recht auf Wohnen, das ist in unserem Grundgesetz so nicht verankert. Also Mindestgüter zur Verfügung zu stellen, das Recht auf Bildung, auch das ist nicht voll gewährleistet, das Recht auf eine gewisse finanzielle Ausstattung. Also diese Mindestgüter, da sollten wir nochmal in eine neue Debatte eintreten, was wir eigentlich als Mindestmaß ansehen. Natürlich auch, wenn ich über die Menschenrechtskonvention nachdenke, eine inklusive Bildung, also auch das Recht ich mal jetzt hart ausdrücken darf, behindert zu sein und trotzdem mit anderen Kindern oder mit der Gesellschaft im Breiten aufzuwachsen. Dazu müsste meines Erachtens kommen, ein Umstellen von einer Wartehaltung, ihr Kinderlein kommet, hin zu einer aufsuchenden Bildungspolitik. Wir wissen sehr, sehr früh, welche Kinder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Bildung bekommen, die sie eigentlich brauchten. Aber wir warten mit einer großen Bürokratie, die dahinter steckt, dass dann Bildungsgutscheine und so weiter und so fort. Wir könnten uns viel mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter leisten, die die Kinder relativ früh abholen und mit einer qualitativ hochwertigen Bildung. Und das Gleiche kann man sagen bei Personen, die nahe dran sind, ihren Mietvertrag zu verlieren, ihre Wohnung zu verlieren. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass wir uns doch mal Gedanken machen sollten, ob wir dieses Tit for Tat so leben, wie es wir im Moment leben.
Das heißt, also, wie du mir, so ich dir.
Dass wir erstmal sagen, Leute, ihr zeigt Wohlverhalten und erst wenn ihr diese 10 Punkte des Wohlverhaltens gezeigt habt, bekommt ihr etwas. Ich mache das an 2 Beispielen fest. Das ist die Arbeitsmarktpolitik 2005. Man muss wirklich sich bemühen und zeigen und zeigen und zeigen, dass man sich bemüht um jedwelches. Ich beschäftige mich im Moment mit Wohnen, dass man in der Tat jeden Monat an vielen Orten zu zeigen hat, dass man so und so viel Wohnungsbesichtigungen durchlaufen hat, sich einen Stempel geben lassen muss und dann geprüft wird, ob man diese Stempel hat, was für eine entwürdigende Bürokratie dahinter steckt. Es gibt andere Ansätze in anderen Ländern, wo man sagt, Housing First beispielsweise, also ich stelle zunächst mal eine Wohnung zur Verfügung und dann begleite ich diese Leute durch Suchtprobleme, durch Alkoholprobleme, durch psychische Krankheiten, aber ich gebe einen Vertrauensvorsprung und dahin sollte sich die deutsche Gesellschaft, die reich genug ist, meines Erachtens, sich Vertrauen leisten zu können, kommen.
Das ist ja immer noch der Teil der Sozialpolitik, die Steffen Mauer angesprochen hat, den man tatsächlich verbessern kann und den man auch anständiger machen muss. Aber das bringt ja immer noch nicht die Gesellschaft miteinander ins Gespräch. Also es bringt ja immer noch nicht das, was Sie eben als Manko definiert haben, dass die verschiedenen sozialen Schichten nicht miteinander sprechen, dass die Hilfsbereitschaft
dem würde ich vollkommen widersprechen. Wenn ich einen Wohnungsbau mache, wo ich beispielsweise erschwingliche Wohnräume in die Viertel setze der Gutverdienenden, sind die Interaktionsflächen größer. Wenn ich eine inklusive Beschulung habe, wo ich Kinder aus reichen und aus weniger reichen Elternhäusern ist die Interaktionsfläche größer. Und das ist in der Tat etwas, was auch dieses Problem dann beginnt zu lösen oder zumindest zu reduzieren.
Also ich glaube wirklich, im Praktischen findet man viel mehr auch gute Lösungen, als man denken würde. Also die Wohnungsfrage ist, glaube ich, auch eine ganz wesentliche geworden. Das haben wir vor 15, 20 Jahren gar nicht so geahnt. Aber man kann zum Beispiel bei den Plattenbaugebieten in Ostdeutschland sehen, da gibt es welche, da gibt es Wohnungsbaugesellschaften, die haben eine kluge Belegungspolitik, die versuchen, eine Mischung hinzubekommen. Und es gibt welche, die machen das gar nicht. Und dann hat man natürlich viel stärkere Konzentration von Gruppen, die stärker abgehängt und marginalisiert sind. Und diesen Unterschied, glaube ich, den kann eine Gesellschaft machen, den kann sie auch durch kluge Steuerungspolitik machen. Das muss nicht immer alles wahnsinnig viel Geld kosten. Dann schafft man es vielleicht auch, diese Kumulation von Problemlagen und auch die sozialräumliche Konzentration abzuschwächen. Und da, glaube ich, gibt es mehr. Also in der Schulpolitik kann man sich das auch sehr gut vorstellen. Früher gab es ja auch eine Sozialisationsinstanz über die Bundeswehr oder durch den Freiwilligendienst und solche Dinge. Nicht, dass ich jetzt für die allgemeine Wehrpflicht wäre, aber so zum Beispiel freiwilliges soziales Jahr, das sind ja auch Dinge.
Da gibt es unglaubliche Ressourcen, wie man diesen Anteil steigern könnte.
Wo Menschen Erfahrungen machen und plötzlich sozusagen in Einrichtungen arbeiten, die sie sonst in ihrem Leben niemals aufsuchen würden. Und da berichten viele auch davon, dass das ein unglaublich prägendes Erlebnis gewesen ist und sie da einfach auch nochmal einen Perspektivwechsel erlernt haben zu dem, was sie sonst in der Schule oder in ihrem Elternhaus mitbekommen haben.
Und das heißt, dann könnte man erfolgreicher gegen Armut und gegen Ungleichheit arbeiten und das können auch moderne, singuläre, individualistische Gesellschaften. Also man kann das Rad nicht zurückdrehen, aber man kann wieder zu einem größeren Gemeinschaftsgefühl kommen.
Also ich wäre nicht in dem Beruf, in dem ich bin, wenn ich diesen Optimismus nicht hätte, dass das veränderbar ist und dass man im Prinzip eine wesentlich größere Bereitschaft von wesentlich mehr Personen erreichen könnte zur Umverteilung, wenn man sie viel näher ranbringt an die tagtägliche Realität von Personen, die aus welchen Gründen auch immer und in welcher Hinsicht auch immer arm sind.
Ich würde auch sagen, man kann ja letztendlich auch lernen, dass das jetzt kein Naturgesetz ist, sondern dass es auch enorm enorm starke Unterschiede zwischen einzelnen Ländern gibt.
Und auch, historisch, wenn man Piketty beispielsweise.
Ja, und sozusagen die institutionellen Lösungen, die man da hat, die sehen in Skandinavien oder in Belgien oder in Norwegen ganz anders aus als in der Schweiz oder in Frankreich oder in Italien. Und ich glaube, natürlich kann man nichts eins zu eins transplantieren und rüberholen, aber man kann sich inspirieren lassen. Man kann auch Politik lernen machen. Und ich glaube auch, dass neben der sozusagen zentralstaatlichen Ebene doch die kommunale und regionale Ebene eine ganz wichtige Dimension ist, weil die Leute eben physisch vor Ort sind und viele Probleme, auch Probleme von Obdach oder Wohnungslosigkeit, auch ja, Fragen der Verwahrlosung oder Vereinsamung sind eben auch Sachen, die man vor Ort lösen kann. Und da gibt es auch Gemeinden, die haben da vorbildliche Politiken entwickelt.
Also der Staat sitzt am Steuerrad, wenn es um Armutsbekämpfung geht.
Nicht alleine.
Nur der Staat.
Nicht alleine. Im Konzert unterschiedlicher Akteure. Und gerade Deutschland hat ja auch immer durch sozusagen die Wohlfahrtsverbände einen unglaublich großen, anders oder parastaatlich organisierten Teil gehabt. Wir haben die Sportverbände, wo man sich immer wundern muss, wie irgendwie junge Studierende jede Woche zweimal irgendwie und dann am Wochenende noch mit 8-, 9-, 10-Jährigen auf dem eiskalten Platz stehen und da die auf Spiele vorbereiten für eine ganz geringe Entschädigung. Und das sind Dinge, die finden ja schon statt. Aber ich glaube, sie können mehr stattfinden und sie können auch mehr, was wir manchmal nennen, Institutional Gardening. Also man kann nicht sozusagen von oben alles verordnen, aber man kann als Staat dafür sorgen, dass sozusagen die Wachstumsbedingungen für so etwas gut sind. Also hin und wieder mal gießen, dafür sorgen, dass die Sonne scheint.
Hin und wieder mal gießen ist ein guter Hinweis. Wir haben über Armut gesprochen. Die Frage, was ist Armut? Welche Rolle spielt materielle Armut? Welche Dimensionen hat Armut aber insgesamt in einer Gesellschaft? Welche Folgen hat sie nicht nur für die Armen, sondern auch für die Mittelarmen, die Reichen und die ganz Reichen? Und wir haben darüber diskutiert, was man tun kann, um Armut zu bekämpfen. Wir haben, glaube ich, zum Schluss dann doch einen hoffnungsfrohen Ausblick gefunden und haben gesagt, nicht nur der Staat, sondern auch die Zivilgesellschaft kann sehr, sehr viel machen, um Armut in diesem Land zu bekämpfen und zu verhindern. Damit bedanke ich mich bei Ihnen beiden.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Nein, ich meine,
Man kann darüber endlos reden. Ich meine,
das ist super nett. Danke schön. Ich muss einfach. Tschüss, mach's gut. Das hat